Daenerys. Der Saal hallte von junkischem Lachen, junkischen Liedern und junkischen Gebeten wider. Tänzer tanzten, Musiker spielten sonderbare Melodien mit Geklingel und Gequietsche und Getröte, Sänger gaben uralte Liebeslieder in der unverständlichen Sprache von Altgis zum Besten, Wein floss in Strömen, und nicht das dünne, blasse Zeug aus der Sklavenbucht, sondern die guten, süßen Jahrgänge vom Arbor und Traumwein aus Quart, der mit fremdartigen Gewürzen versetzt war. Die Junkai waren auf König Hithstars Einladung gekommen, um den Friedensvertrag zu unterzeichnen und die Wiedereröffnung von Meereens berühmten Kampfarenen beizuwohnen. Ihr edler Gemahl hatte die große Pyramide für sie geöffnet, um sie zu bewirten.
»Ich hasse das alles«, dachte Daenerys Targaryen. »Wie konnte es nur dazu kommen, dass ich mit Männern trinke und scherze, denen ich am liebsten die Haut abziehen würde?«
Ein Dutzend unterschiedliche Sorten Fleisch und Fisch wurden aufgetragen. Kamel, Krokodil, singender Tintenfisch, glasierte Ente und stachelige Maden. Ziege und Schinken und Pferd gab es für die weniger exotischen Geschmäcker. Dazu Hund. Kein Fest der Giskari ohne einen Gang mit Hund. Hithstars Köche hatten Hund auf 4 verschiedene Arten zubereitet. »Giskari essen alles, was schwimmt oder fliegt oder kriecht, außer Mensch und Drache«, hatte Dario sie gewarnt. »Und ich wette, Drache würden sie auch essen, wenn man ihnen die Gelegenheit dazu gäbe.« Fleisch allein machte allerdings noch keine Mahlzeit, also wurden auch Obst und Getreide und Gemüse gereicht. Überall roch es nach Safran, Zimt, Nelken, Pfeffer und anderen kostbaren Gewürzen. Dani rührte kaum einen Bissen an.
»Das ist Frieden«, sagte sie sich. »Das ist es, was ich wollte, wofür ich mich aufgeopfert habe. Dafür habe ich Hithstar geheiratet. Also warum schmeckt dann alles so sehr nach Niederlage?«
»Es dauert nur noch eine kleine Weile, meine Liebste«, hatte Hithstar ihr versichert. »Die Junkai werden bald fort sein und ihre Verbündeten und Söldner mit ihnen. Wir werden alles bekommen, was wir wollen. Frieden, Vorräte, Handel, unser Hafen ist wieder offen und Schiffe dürfen kommen und gehen.« »Sie erlauben es uns, ja«, hatte sie erwidert. »Doch ihre Kriegsschiffe bleiben. Sie können uns die Kehle zudrücken, wann immer sie wollen. Sie haben sogar einen Sklavenmarkt in Sichtweite meiner Mauern eröffnet.«
»Außerhalb unserer Mauern, süße Königin, das war eine Bedingung des Friedensvertrages, dass die Junkai weiterhin unbehindert Sklavenhandel betreiben dürfen.«
»In ihrer eigenen Stadt, nicht da, wo ich zuschauen muss.«
Die weisen Herren hatten ihre Sklavenpferche und den Auktionsblock gleich südlich des Khazatans errichtet, dort, wo der breite braune Fluss in die Sklavenbucht mündete.
»Sie schleudern mir ihren Spott offen ins Gesicht und halten mir und aller Welt vor Augen, wie machtlos ich bin, sie daran zu hindern.«
»Sie werfen sich nur ein bisschen in die Brust«, sagte ihr edler Gemahl. »Ein wenig Spott, wie ihr sagt. Sollen sie ihren Spaß haben. Wenn sie abgezogen sind, werden wir einen Obstmarkt an der Stelle eröffnen.«
»Wenn sie abgezogen sind«, wiederholte Dani, »und wann wird das sein? Jenseits des Khazatans wurden Reiter gesehen. Kundschafter der Dothraki, sagt Rakaro, mit einem Kalasar hinter sich. Sie werden Gefangene haben, Männer, Frauen und Kinder, Geschenke für die Sklavenhändler.
Dothraki trieben keinen Handel, aber sie machten Geschenke und erhielten Geschenke.
Deshalb haben die Junkai hier diesen Markt eröffnet. Sie werden hier mit tausenden neuen Sklaven abziehen.«
Hithstar zur Lorak zuckte mit den Schultern.
»Aber sie werden abziehen. Das ist das Wichtigste, meine Liebste. Junkai handelt mit Sklaven, Meereen nicht. Darauf haben wir uns verständigt. Ihr müsst es nur noch eine Weile lang ertragen, bis es vorüber ist.«
Also saß Daenerys schweigend beim Essen, eingehüllt in eine zinnoberrote Turkar und düstere Gedanken. Sie sprach nur, wenn sie angesprochen wurde. Sie dachte an die Männer und Frauen, die vor ihren Mauern gekauft und verkauft wurden, jetzt in diesem Moment, während sie hier in der Stadt feierten. Mochte ihr edler Gemahl die Reden halten und über die schlechten junkischen Scherze lachen. Das war des Königs Recht und des Königs Pflicht. Ein großer Teil der Gespräche drehte sich um die Kämpfe, die am morgigen Tag ausgetragen werden würden. Barsena Schwarzhaar würde gegen ein Eber antreten, seine Hauer gegen ihre Dolche. Kratz kämpfte, ebenso die gesprenkelte Katze, und im letzten Kampf des Tages würden sich Gogor der Gigant und Belakwo Beinbrecher gegenüberstehen. Einer von ihnen würde vor Sonnenuntergang tot sein.
»Keine Königin kann ihre Hände in Unschuld waschen«, redete sich Dani ein. Sie dachte an Dorea, an Quaro, an Eroe, an das kleine Mädchen, das sie niemals kennengelernt hatte, dessen Name Hatzea gewesen war.
»Besser, es sterben ein paar Einzelne in den Arenen als Tausende vor den Toren. Das ist der Preis des Friedens, und ich zahle ihn aus freien Stücken. Wenn ich zurückschaue, bin ich verloren.«
Der Oberbefehlshaber der Junkischen, Jurkatz Zojunzak, musste seinem Aussehen nach schon zu Zeiten von Aegons Eroberung gelebt haben. Mit krummem Rücken, faltigen Wangen und einem zahnlosen Mund wurde er von zwei kräftigen Sklaven zu Tisch getragen. Die anderen junkischen Herren waren kaum eindrucksvoller. Einer war klein und kümmerlich, die Sklavensoldaten hingegen, die ihn begleiteten, waren grotesk groß und dünn. Der dritte war jung, gesund und elegant, dabei jedoch so betrunken, dass Dani kaum ein Wort von dem verstand, was er von sich gab.
»Wie konnten mich solche Geschöpfe nur zu dem allem hier zwingen?«
Die Söldner waren eine andere Sache. Jede der vier freien Kompanien, die den Junkai dienten, hatten ihren Befehlshaber entsandt. Die Verwehten wurden von dem Edelmann aus Pentos vertreten, der als der Flickenprinz bekannt war, die langen Lanzen von Gülo Regan, der mehr wie ein Schuster als wie ein Soldat aussah und nur vor sich hin nuschelte. Blutbart von der Kompanie der Katze machte genug Lärm für ihn und ein Dutzend andere. Der riesige Mann mit dem großen buschigen Bart und einem außerordentlichen Appetit auf Wein und Weiber brüllte, rülpste und furzte wie ein Donnerschlag, und er kniff jeder Dienerin, die ihm zu nahe kam, in den Hintern. Von Zeit zu Zeit zog er eine auf seinen Schoß, betatschte ihre Brüste und fummelte zwischen ihren Beinen herum. Die Zweitgeborenen waren ebenfalls vertreten.
»Wenn Dario hier wäre, würde dieses Festmahl in Blutvergießen enden.«
Kein Friedensvertrag hätte ihren Hauptmann dazu bringen können, dem braunen Ben Flum freies Geleit nach Meren zu gewähren und ihn unversehrt wieder gehen zu lassen. Dani hatte geschworen, dass niemandem der sieben Gesandten ein Leid geschehen würde, allerdings hatte das den Junkai nicht genügt. Sie hatten Geiseln von ihr verlangt. Für die drei junkischen Adligen und die vier Söldnerhauptleute hatte Meren sieben eigene Leute zu den Belagerern geschickt. Hetzdars Schwester, zwei seiner Vettern, Danis Blutreiter Yogo, ihren Admiral Groleo, den Hauptmann der unbefleckten Held und Dario Naharis.
»Ich lasse meine Mädchen bei dir«, hatte ihr Hauptmann zu ihr gesagt und ihr seinen Schwertgurt mitsamt den vergoldeten, lüsternen Frauen übergeben.
»Bewahre sie gut für mich auf, Geliebte. Wir wollen doch nicht, dass sie unter den Junkai blutige Späße treiben.«
Der Schurschädel war ebenfalls nicht anwesend. Als erste Maßnahme nach seiner Krönung hatte Hitzda ihm den Befehl über die Messingtiere entzogen und stattdessen einen seiner Vettern auf den Posten gesetzt, den molligen und kränklichen Margatz Zolorak.
»Das ist nur zum Besten. Die grüne Grazie sagt, es stehe Blut zwischen Lorak und Kandak, und der Schurschädel hat nie ein Hehl aus seiner Abneigung gegenüber meinem hohen Gemahl gemacht. Und Dario?«
Dario war seit ihrer Hochzeit nur noch wilder geworden. Ihr Frieden gefiel ihm nicht, ihre Heirat noch weniger, und er war wütend darüber gewesen, von den Dornischen getäuscht worden zu sein. Als Prinz Quentin ihnen erzählte, dass die anderen Westerosi auf Befehl des Flickenprinzen zu den Sturmkrähen übergelaufen waren, hatte allein das Eingreifen von Grauer Wurm und seinen Unbefleckten verhindern können, dass er sie alle umbrachte. Die falschen Deserteure saßen nun in sicheren Zellen in den Tiefen der Pyramide, doch Darios Zorn schwelte weiter.
»Als Geisel wird er in Sicherheit sein. Mein Hauptmann wurde nicht für den Frieden geschaffen.«
Dani konnte es nicht riskieren, dass er über den braunen Ben Flum herfiel oder sich vor versammeltem Hof über Hitzda lustig machte oder die Junkai reizte oder auf andere Weise das Abkommen gefährdete, das abzuschließen sie so viel gekostet hatte. Dario stand für Krieg und Kummer. Daher musste sie ihn in Zukunft aus ihrem Bett fernhalten, aus ihrem Herzen und aus ihrem Leib. Wenn er sie nicht verriet, würde er sie beherrschen. Sie wusste nicht, was sie mehr fürchten sollte. Nachdem das Gelage zu Ende war und die halb verspeisten Reste des Essens abgetragen worden waren, um auf Beharren der Königin den Armen gespendet zu werden, die sich unten versammelt hatten, wurden die hohen Glasflöten mit einem würzigen Likör gefüllt, der aus Quart stammte und dunkel wie Bernstein leuchtete. Danach begannen die Aufführungen. Eine Gruppe junkischer Kastraten im Besitz von Jurkat Sojunzak brachte ihnen Lieder in der uralten Sprache des alten Imperiums dar, mit hohen und süßen und unfassbar reinen Stimmen. »Hast du je solchen Gesang gehört, meine Liebste?« fragte Hizdasi. »Sie haben die Stimmen von Göttern, nicht wahr?«
»Ja«, sagte sie, »doch frage ich mich, ob sie nicht die Früchte von Männern bevorzugt hätten.«
Alle, die auftraten, waren Sklaven. Das gehörte ebenfalls zum Friedensvertrag, dass es den Sklavenbesitzern gestattet wurde, ihre Sklaven nach Meren mitzubringen, ohne befürchten zu müssen, dass sie befreit wurden. Im Gegenzug hatten die Junkai versprochen, die Rechte und Freiheiten der ehemaligen Sklaven, die Dani befreit hatte, anzuerkennen. Ein anständiger Tausch, hatte Hizda gesagt, doch der Königin bereitete er einen bitteren Nachgeschmack. Sie trank noch einen Becher Wein, um ihn hinunterzuspülen.
»Wenn du möchtest, wird Jurkats uns sicherlich gern die Sänger schenken«, sagte ihr edler Gemahl, »ein Geschenk, um unseren Frieden zu besiegeln, als Zierde unseres Hofes.«
»Er wird uns diese Kastraten schenken«, dachte Dani, »und dann wird er nach Hause marschieren und sich neue machen. Die Welt ist voller Knaben.« Die Jongleure, die danach folgten, begeisterten sie ebenfalls nicht, auch nicht, als sie eine menschliche Pyramide errichteten, die 9 Stockwerke hatte und deren Spitze ein kleines, nacktes Mädchen bildete.
»Soll das meine Pyramide darstellen?« fragte sich die Königin. »Soll das Mädchen dort oben etwa ich sein?«
Danach führte ihr hoher Gemahl seine Gäste auf die untere Terrasse, damit die Besucher aus der gelben Stadt sich Meren bei Nacht anschauen konnten. Mit ihren Weinkelchen in der Hand spazierten die Junkai in kleinen Gruppen durch den Garten zwischen Zitronenbäumen und nachtblühenden Blumen hindurch, und plötzlich hatte Dani den braunen Ben Pflum vor sich.
»Euer Erhabenheit, ihr seht wunderschön aus. Nun, das tut ihr ja immer. Keine dieser Junkischen ist auch nur halb so schön wie ihr. Ich wollte euch eigentlich ein Hochzeitsgeschenk mitbringen, aber die Gebote waren etwas zu hoch für den alten braunen Ben.«
»Von euch möchte ich keine Geschenke.«
»Dieses vielleicht schon. Den Kopf eines alten Feindes.«
»Euren eigenen?« fragte sie süß. »Ihr habt mich verraten.«
»Nun, ist das nicht ein bisschen sehr hart ausgedrückt?«
Der braune Ben kratzte sich den grau-weiß gesprenkelten Backenbart.
»Wir sind auf die Siegerseite übergelaufen, das ist alles. Und es ist ja nicht das erste Mal. Und ich war es ja auch nicht allein. Ich habe meine Männer abstimmen lassen.«
»Also haben Sie mich verraten, wollt ihr das sagen? Warum? Habe ich die Zweitgeborenen schlecht behandelt? Habe ich euch um euren Sold betrogen?«
»Niemals«, antwortete der braune Ben, »aber es geht nicht nur um Münzen, hochwohlgeborene Mächtigkeit. Das habe ich schon vor langer Zeit gelernt in meiner ersten Schlacht. Am Morgen nach dem Kampf habe ich die Leichen geflattert und nach ein wenig Plündergut gesucht. Da stolperte ich über diese eine Leiche, der ein Axtkämpfer den ganzen Arm an der Schulter abgehackt hatte. Er war mit Fliegen bedeckt und voller verkrustetem Blut, deshalb hatte ihn vielleicht noch niemand angerührt. Aber darunter trug er ein nietenbesetztes Wams, das aus gutem Leder gemacht zu sein schien. Ich dachte, es könnte mir vielleicht ganz gut passen, also verscheuchte ich die Fliegen und schnitt das gute Stück von ihm los. Das verdammte Ding war viel schwerer, als es eigentlich hätte sein dürfen. Unter dem Futter hatte er ein Vermögen in Münzen eingenäht. Gold, euer Erhabenheit, süßes, gelbes Gold. Genug für einen Mann, um den Rest seiner Tage wie ein Lord zu leben. Aber was hat es ihm genutzt? Da lag er mit all seinen Münzen, lag in seinem eigenen Blut, und man hatte ihm den verfluchten Arm abgehackt. Und genau das ist die Moral von der Geschichte, versteht ihr? Silber ist süß und Gold ist unsere Mutter, aber wenn man tot ist, sind sie weniger wert als die Scheiße, die man von sich gibt, wenn man im Sterben liegt. Ich habe euch schon einmal gesagt, dass es alte Söldner gibt und verwegene Söldner, aber keine alten, verwegenen Söldner. Meine Burschen möchten nicht gern sterben, das ist alles, als ich ihnen gesagt habe, ihr könntet die Drachen nicht gegen die Junkischen entfesseln, nun ja.
Ihr habt meine Niederlage gesehen, dachte Dani. Und wer wäre ich, dem zu widersprechen?
Ich verstehe. An dieser Stelle hätte sie das Gespräch beenden können, doch sie war neugierig. Genug Gold, um wie ein Lord zu leben, habt ihr gesagt? Was habt ihr mit all dem Reichtum angestellt?
Der braune Ben lachte. Ich war ein dummer Junge und habe einem Mann, den ich für meinen Freund hielt, davon erzählt. Der hat es unserem Feldwebel gesagt, und dann kamen meine Waffenbrüder und haben mich von dieser Last befreit. Der Feldwebel behauptete, ich sei zu jung für so viel Gold und würde es nur durchbringen mit Huren und so weiter. Das Wams hat er mich aber behalten lassen.
Er spuckte aus. Einem Söldner solltet ihr niemals vertrauen, Milady.
So viel habe ich inzwischen auch gelernt. Eines Tages werde ich mich gewiss bei euch für diese Lektion bedanken.
Um die Augen des braunen Bens bildeten sich Fältchen.
Nicht notwendig. Den Dank, den ihr im Sinne habt, kenne ich zu gut.
Er verneigte sich noch einmal und ging davon.
Dani schaute hinaus über ihre Stadt. Jenseits der Mauern standen die gelben Zelte der Junkai in ordentlichen Reihen am Meer, geschützt von den Gräben, die ihre Sklaven für sie ausgehoben hatten. Zwei eiserne Legionen aus Neugis, die ebenso ausgebildet und bewaffnet waren wie ihre Unbefleckten, hatten ihr Lager jenseits des Flusses im Norden aufgeschlagen. Zwei weitere Giskari-Legionen lagen im Osten und versperrten die Straße zum Kysai-Pass. Die Reihen der Pferde und Lagerfeuer der freien Kompanien lagen im Süden. Tagsüber hingen dünne Rauchwolken wie ein ausgefranstes graues Band am Himmel. Bei Nacht konnte man die fernen Feuer sehen. In der Nähe der Bucht befand sich dieser abscheuliche Sklavenmarkt vor ihrer Tür. Jetzt, nach Sonnenuntergang, konnte sie ihn nicht sehen, aber sie wusste, dass er dort war. Das machte sie nur noch wütender.
»Sir Barristan?« sagte sie leise.
Der weiße Ritter war sofort zur Stelle.
»Euer Gnaden?«
»Wie viel habt ihr gehört?«
»Genug. Er hat nicht Unrecht. Traut keinem Söldner.«
»Und keiner Königin«, dachte Dani.
»Gibt es bei den zweitgeborenen Männer, die überredet werden könnten, sich des braunen Bens zu entledigen?«
»So wie Dario Naharis einst die anderen Hauptleute der Sturmkrähen beseitigt hat?«
Dem alten Ritter war bei der Frage unbehaglich zumute.
»Vielleicht, aber ich weiß es nicht, Euer Gnaden.«
»Nein«, dachte sie, »ihr seid zu ehrlich und zu ehrenwert.«
»Wenn nicht, haben die Junkai drei weitere Kompanien.«
»Schurken und Halsabschneider. Der Abschaum von 100 Schlachtfeldern«,
warnte Sir Barristan,
»mit Hauptleuten, die genauso verräterisch sind wie Pflum.«
»Ich bin nur ein junges Mädchen und weiß wenig über solche Dinge, aber mir scheint es, wir wollten, dass sie verräterisch sind. Einst habe ich, wie ihr euch erinnern werdet, die Zweitgeborenen und die Sturmkrähen davon überzeugt, zu uns überzulaufen.«
»Wenn Euer Gnaden im Stillen mit Gülo Regan oder dem Flickenprinzen sprechen möchte, könnte ich sie in eure Gemächer bringen.«
»Das ist nicht der rechte Zeitpunkt. Zu viele Augen, zu viele Ohren.« »Ihre Abwesenheit würde auffallen, selbst wenn es euch gelänge, sie unbemerkt von den Junkai zu trennen. Wir müssen einen stilleren Weg finden, mit ihnen in Verbindung zu treten. Nicht heute Nacht, aber bald.«
»Wie ihr befehlt. Obwohl ich fürchte, dass ich für diese Aufgabe nicht besonders gut geeignet bin. In King's Landing wurden solche Dinge Lord Littlefinger oder der Spinne übertragen. Die alten Ritter sind einfache Männer, die nur zum Kämpfen taugen.«
Er tätschelte den Griff seines Schwertes.
»Unsere Gefangenen«, schlug Dani vor, »die Westerosi, die von den Verwehten zusammen mit den drei Dornischen übergelaufen sind. Sie sitzen noch in unseren Zellen, oder? Benutzt sie.«
»Sie freilassen, meint ihr? Ist das weise? Sie wurden hierher geschickt, um sich euer Vertrauen zu erschleichen, damit sie euer Gnaden bei erster Gelegenheit verraten können.«
»Dann sind sie gescheitert. Ich vertraue ihnen nicht. Ich werde ihnen nie vertrauen.«
Um die Wahrheit zu sagen, begann Dani zu vergessen, wie man vertraute.
»Dessen ungeachtet können wir sie benutzen. Unter ihnen war eine Frau, Meris. Schickt sie zurück, als Geste meiner Hochachtung. Wenn ihr Hauptmann über ein bisschen Verstand verfügt, wird er verstehen.«
»Die Frau ist die schlimmste von allen.«
»Umso besser.« Dani dachte einen Moment lang nach. »Wir sollten auch den langen Lanzen auf den Zahn fühlen und der Kompanie der Katze.«
»Blutbart.«
Die Falten auf Ser Barristons Stirn wurden tiefer.
»Wenn es euer Gnaden gefällt, würde ich ihn außen vor lassen. Euer Gnaden ist zu jung, um sich an die neuen Hellerkönige zu erinnern, aber dieser Blutbart ist aus dem gleichen barbarischen Holz geschnitzt. Er hat keine Ehre in sich, nur Gier, Gier nach Gold, nach Ruhm, nach Blut.
Ihr kennt euch mit solchen Männern besser aus als ich, Ser.«
Falls Blutbart tatsächlich so unehrenhaft und gierig war, wäre er vielleicht am leichtesten umzudrehen, doch wollte sie sich in dieser Angelegenheit nicht über Ser Barristons Rat hinwegsetzen. »Tut, was ihr für das Beste haltet, aber tut es bald. Falls Hitzdars Frieden bricht, möchte ich vorbereitet sein. Ich traue den Sklavenhändlern nicht.
Ich traue auch meinem Gemahl nicht.
Beim ersten Anzeichen von Schwäche werden sie sich gegen uns wenden.«
»Die Junkai werden selbst immer schwächer. Unter den Tolosi ist die rote Ruhr ausgebrochen, heißt es, und sie hat sich schon über den Fluss zur dritten Giskari-Legion ausgebreitet.«
»Die fahle Meere«, Daenerys seufzte. »Queite hat mich vor der Ankunft der fahlen Meere gewarnt. Sie hat mir auch von dem dornischen Prinzen erzählt, dem Sohn der Sonne. Vieles und noch viel mehr hat sie mir gesagt, doch alles in Rätseln.
Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass eine Seuche mich vor meinen Feinden rettet. Lass die hübsche Meeres frei, sofort.«
»Wer befehlt, wenngleich, Euer Gnaden, wenn ich so kühn sein darf, es gäbe da noch einen anderen Weg.«
»Den dornischen Weg?«
Dani seufzte. Die drei Dornischen waren ebenfalls zum Fest gekommen, wie es jemandem wie Prinz Quentin zustand. Allerdings hatte Reznak ihnen einen Platz weit entfernt von ihrem Gemahl zugewiesen. Hitzdar schien keine eifersüchtige Natur zu sein, doch keinem Mann konnte die Gegenwart eines konkurrierenden Freiers in der Nähe seiner jungen Braut gefallen.
»Der Junge scheint freundlich und höflich zu sein, aber...«
»Das Haus Martell ist von uraltem Adel, und es ist seit über einem Jahrhundert ein treuer Freund des Hauses Targaryen, Euer Gnaden. Ich hatte die Ehre, mit Prinz Quentins Großonkel unter den Sieben eures Vaters zu dienen. Prinz Levin war ein so tapferer Waffenbruder, wie ihn sich ein Mann nur wünschen konnte. Quentin Martell stammt vom gleichen Blut, wenn es euer Gnaden gefällt.«
»Es hätte mir gefallen, wenn er mit diesen 50.000 Schwertern erschienen wäre, von denen er gesprochen hat. Stattdessen bringt er mir zwei Ritter und ein Pergament. Wird ein Pergament mein Volk vor den Junkai schützen? Wenn er mit einer Flotte gekommen wäre...«
»Sunspear war nie eine Seemacht, euer Gnaden.«
»Nein.«
Dani kannte die Geschichte von Westeros gut genug, um das zu wissen. Numeria war mit 10.000 Schiffen an Dornes sandigen Küsten gelandet, aber nachdem sie ihren dornischen Prinzen geheiratet hatte, hatte sie die Schiffe verbrannt und dem Meer für immer den Rücken gekehrt.
»Dorne ist zu weit entfernt. Um diesen Prinzen zufriedenzustellen, müsste ich mein Volk im Stich lassen. Ihr solltet ihn nach Hause schicken.«
»Dornische sind für ihre Sturheit berüchtigt, Euer Gnaden. Prinz Quentins Vorfahren haben fast 200 Jahre gegen die Euren gekämpft. Er wird nicht ohne euch gehen.«
»Dann wird er hier sterben«, dachte Daenerys.
wenn nicht doch mehr in ihm steckt, als ich sehen kann. Ist er noch drin?
Er trinkt mit seinen Rittern.
Bringt ihn zu mir. Es ist Zeit, dass er meine Kinder kennenlernt. Zweifel huschte über das lange, ernste Gesicht von Barristan Selmy.
Wie ihr befehlt.
Ihr König lachte mit Jurka zu Yunzak und den anderen junkischen Anführern. Dani glaubte nicht, dass er sie nicht vermissen würde, doch nur für alle Fälle wies sie ihre Zofen an, ihm zu sagen, sie folge einem dringenden Ruf der Natur, falls er nach ihr fragen sollte. Sir Barristan erwartete sie mit dem dornischen Prinzen an der Treppe. Martells Gesicht war heiß und gerötet.
»Zu viel Wein«,
schloss die Königin, obwohl er sich alle Mühe gab, es zu verbergen. Außer einer Reihe von Kupfersonnen, die seinen Gürtel zierten, trug der Dornische einfache Kleidung.
»Sie nennen ihn Frosch?« erinnerte sich Dani.
Man sah, weshalb. Er war kein schöner Mann. Sie lächelte. »Mein Prinz? Es ist ein weiter Weg nach unten. Seid ihr sicher, dass ihr ihn wirklich auf euch nehmen wollt? Wenn es euer Gnaden gefällt, dann kommt.« Zwei Unbefleckte gingen ihn mit Fackeln auf der Treppe nach unten voraus. Hinter ihnen folgten zwei Messingtiere, einer mit einer Fischmaske, der andere als Falke. Selbst hier in ihrer eigenen Pyramide, in dieser fröhlichen Nacht des Friedens und des Festes, bestand Sir Barristan darauf, dass sie überallhin von Wachen begleitet wurde. Die kleine Gesellschaft schwieg während des langen Abstiegs und blieb unterwegs dreimal stehen, um sich auszuruhen. »Der Drache hat drei Köpfe«, sagte Dani, als sie den letzten Absatz erreicht hatten. »Mit meiner Heirat müssen nicht all eure Hoffnungen gestorben sein. Ich weiß, warum ihr hier seid.«
»Wegen euch«,
sagte Quentin mit unbeholfener Ritterlichkeit.
»Nein«,
sagte Dani,
»wegen Feuer und Blut.«
Einer der Elefanten trompetete ihnen aus seinem Stall entgegen. Als zur Antwort ein Brüllen von unten ertönte, errötete sie in einer plötzlichen Hitzewallung. Prinz Quentin blickte erschrocken auf.
»Die Drachen spüren es, wenn sie in der Nähe ist«, erklärte Sir Barristan ihm.
»Jedes Kind erkennt seine Mutter«, dachte Dani. »Wenn das Meer austrocknet und die Berge wie Blätter im Wind verwehen...«
»Sie rufen nach mir. Kommt!« Sie nahm Prinz Quentin an der Hand und führte ihn zu der Grube, in der die beiden Drachen eingesperrt waren.
»Bleibt draußen«,
sagte sie zu Sir Barristan, während die Unbefleckten die riesigen Eisentüren öffneten.
»Prinz Quentin wird mich beschützen.«
Sie zog den dornischen Prinzen hinter sich her und gemeinsam schauten sie hinab in die Grube. Die Drachen reckten die Hälse und starrten sie mit glühenden Augen an. Viserion hatte eine Kette zerbrochen und die anderen geschmolzen. Er klammerte sich wie eine riesige weiße Fledermaus an das Dach der Grube und hatte seine Klauen tief in die verbrannten, bröckelnden Ziegel getrieben. Rhaegal, der noch angekettet war, knabberte am Kadaver eines Bullen. Auf dem Boden der Grube türmten sich die Knochen höher auf als bei ihrem letzten Besuch, und die Mauern und der Boden waren schwarz und grau und mehr Asche als Ziegel. Lange würden sie nicht mehr halten. Doch dahinter befand sich nur Erde und Stein.
»Können Drachen sich Tunnel durch Fels brennen wie die Feuerwürme des alten Valyria?«
»Hoffentlich nicht.« Der dornische Prinz war weiß wie Milch geworden.
»Ich habe gehört, es wären drei.«
»Drogon ist Jagen.« Den Rest brauchte er nicht zu erfahren. »Der Weiße ist Viserion, der Grüne Rhaegal. Ich habe sie nach meinen Brüdern benannt.« Ihre Stimme hallte von den versenkten Steinwänden wider. Sie klang so dünn, die Stimme eines Mädchens, nicht die Stimme einer Königin und Eroberin und auch nicht die frohe Stimme einer frisch vermählten Braut. Rhaegal brüllte zu ihr herauf und Feuer erfüllte die Grube. Speer aus Gelb und Rot. Viserion antwortete, seine Flammen waren Gold und Orange. Als er mit den Flügeln schlug, erfüllten Wolken aus grauer Asche die Luft. Zerbrochene Ketten klirrten und rasselten an seinen Beinen. Quentin Martell sprang einen Schritt zurück. Eine grausamere Frau hätte ihn vielleicht ausgelacht,
Dani hingegen drückte seine Hand.
»Mir machen Sie auch Angst. Darin liegt keine Schande. Meine Kinder sind in der Dunkelheit wild und wütend geworden.
Ihr wollt sie reiten?«
»Einen von ihnen. Alles, was ich über Drachen weiß, hat mir mein Bruder erzählt, als ich noch ein Mädchen war. Und etwas weiß ich auch aus Büchern. Aber es heißt, dass es sogar Aegon, der Eroberer, nie gewagt hat, Varga oder Meraxes zu besteigen, und seine Schwestern haben nie Balerion, den schwarzen Schrecken, geritten. Drachen leben länger als Menschen, manche sogar Jahrhunderte. Und daher hatte Balerion auch nach Aegons Tod noch andere Reiter. Doch kein Reiter ist je auf zwei Drachen geflogen.«
Viserion zischte erneut. Rauch stieg zwischen seinen Zähnen auf, und tief in seiner Kehle sahen sie die goldenen Feuer lodern.
»Das sind furchterregende Wesen. Es sind Drachen, Quentin.«
Dani stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn leicht auf jede Wange.
»Und ich bin auch ein Drache.«
Der junge Prinz schluckte.
In mir fließt auch das Blut des Drachen, euer Gnaden. Ich kann meine Abstammung bis zur ersten Daenerys zurückverfolgen, der Schwester von König Daeron dem Guten. Sie war die Targaryen-Prinzessin, die den Fürsten von Dorne geheiratet hat. Er hat die Wassergärten für sie gebaut.«
»Die Wassergärten?«
Über Dorne und seine Geschichte wusste sie wenig und noch viel weniger, wenn sie ehrlich war.
»Sie sind der Lieblingspalast meines Vaters. Ich würde sie euch eines Tages zu gern zeigen. Sie sind ganz aus rosa Marmor, und es gibt dort viele Becken und Brunnen, und man hat einen wunderschönen Blick aufs Meer.«
»Das klingt wunderschön.«
Sie zog ihn von der Grube fort.
»Er gehört nicht hierher. Er hätte niemals kommen sollen.«
»Ihr solltet dorthin zurückkehren. Mein Hof ist kein sicherer Ort für euch, fürchte ich. Ihr habt mehr Feinde, als ihr ahnt. Ihr habt Dario wie einen Narren aussehen lassen, und er wird eine solche Kränkung nie vergessen.
Ich habe meine Ritter, meine Leibwächter. 2 Ritter. Dario hat 500 Sturmkrähen, und ihr würdet gut daran tun, euch auch vor meinem hohen Gemahl in Acht zu nehmen. Er macht den Anschein eines sanften und netten Mannes, ich weiß. Doch lasst euch davon nicht täuschen. Hitzdars Krone ruht auf der meinen, und einige der furchterregendsten Kämpfer der Welt sind ihm treu ergeben. Falls einer von ihnen auf den Gedanken kommt, er könnte seine Gunst erringen, indem er einen seiner Rivalen aus dem Weg räumt.
Ich bin ein Prinz von Dorne, euer Gnaden. Ich laufe nicht vor Sklaven oder Söldnern davon.
Ihr seid wahrhaftig ein Dummkopf, Prinz Frosch.
Dani warf ihren wilden Kindern noch einen letzten Blick zu. Sie hörte die Drachen kreischen, während sie den Jungen zur Tür führte, und sie sah das Licht, das über die Ziegel spielte, die Reflexionen ihres Feuers.
»Wenn ich mich umsehe, bin ich verloren.«
»Sir Barristan wird 2 Tragsessel gerufen haben, die uns zurück zum Fest bringen. Der Aufstieg kann ermüdend sein.« Hinter ihnen schlossen sich die großen Eisentüren mit einem hallenden Krachen.
»Erzählt mir von dieser anderen Daenerys. Über die Geschichte des Königreichs meines Vaters weiß ich viel zu wenig. Ich bin leider ohne Maester aufgewachsen,
nur mit einem Bruder.«
»Es wäre mir ein Vergnügen, euer Gnaden«, antwortete Quentin.
Es war weit nach Mitternacht, als sich die letzten Gäste verabschiedet hatten und Dani sich in ihre eigene Gemächer zurückziehen konnte, wo sie sich zu ihrem Herrn und König gesellte. Wenigstens Hitzdar war glücklich, wenn auch etwas betrunken.
»Ich halte meine Versprechen«, sagte er zu ihr, während Irri und Jiggy ihnen halfen, sich für die Nacht umzukleiden. »Ihr habt Frieden gewünscht, und ihr habt ihn bekommen.«
»Und du hast dir Blut gewünscht, und bald schon muss ich es dir geben«,
dachte Dani, doch stattdessen sagte sie,
»ich bin euch dankbar.«
Die Aufregung des Tages hatte die Leidenschaft ihres Gemahls entflammt. Sobald die Zofen sich für die Nacht zurückgezogen hatten, zerrte er ihr die Robe vom Leib und schob Dani rückwärts aufs Bett. Dani schloss die Arme um ihn und ließ ihn tun, was er tun wollte. So betrunken wie er war, würde es nicht lange dauern, das wusste sie. Und sie behielt recht. Hinterher
schob er den Mund an ihr Ohr und flüsterte,
»Mögen die Götter geben, dass wir heute Nacht einen Sohn gezeugt haben.«
Die Worte von Mirimats Duur hallten in ihrem Kopf wieder.
»Wenn die Sonne im Westen aufgeht und im Osten versinkt, wenn das Meer austrocknet und die Berge wie Blätter im Wind verwehen, wenn euer Schoß wieder Früchte trägt und ihr ein lebendes Kind bekommt, dann wird er wiederkehren, vorher nicht.«
Die Bedeutung war klar genug. Karl Drogos Rückkehr von den Toten war ebenso wahrscheinlich, wie dass sie ein lebendes Kind austragen würde. Aber es gab einige Geheimnisse, die sie mit niemandem teilen konnte, nicht einmal mit ihrem Gemahl, daher ließ sie Hitzda zu Lorak seine Hoffnung. Ihr edler Gemahl war bald eingeschlafen. Daenerys konnte sich neben ihm nur von einer Seite auf die andere werfen. Sie wollte ihn schütteln, ihn wecken. Damit er sie im Arm hielt, sie küsste und sie nochmals fickte, doch selbst wenn er das täte, würde er danach sofort wieder einschlafen und sie in der Dunkelheit allein lassen. Sie fragte sich, was Dario in diesem Moment wohl tat. Lag er ebenfalls wach? Dachte er an sie? Liebte er sie wirklich? Hasste er sie, weil sie Hitzda geheiratet hatte?
Ich hätte ihn mir niemals ins Bett holen sollen.
Er war nur ein Söldner, kein passender Gemahl für eine Königin, und doch,
ich habe es die ganze Zeit gewusst und es dennoch getan.
Meine Königin,
sagte eine leise Stimme in der Dunkelheit. Dani zuckte zusammen. Wer ist da?
Bloß Missandei.
Die Schreiberin aus Naht kam näher ans Bett.
Die See hat euch weinen gehört.
Weinen? Ich habe nicht geweint. Warum sollte ich weinen? Ich habe meinen Frieden, ich habe meinen König, ich habe alles, was ich eine Königin nur wünschen kann. Du hast schlecht geträumt, mehr nicht. Wie ihr sagt, euer Gnaden.
Sie verneigte sich und wollte gehen.
Bleib,
sagte Dani.
Ich möchte nicht allein sein. Seine Gnaden ist bei euch,
erwiderte Missandei.
Seine Gnaden träumt, aber ich kann nicht schlafen. Morgen muss ich in Blut baden, den Preis für den Frieden entrichten.
Sie lächelte schwach und klopfte aufs Bett.
Komm, setz dich. Unterhalte dich mit mir. Wenn es euch gefällt.
Missandei ließ sich neben ihr nieder.
Worüber sollen wir sprechen?
Über dein Zuhause, sagte Dani. Über Naht, über Schmetterlinge und Brüder. Erzähl mir von den Dingen, die dich glücklich machen, die Dinge, die dich zum Lachen bringen. Erzähl mir von deinen schönsten Erinnerungen. Erinnere mich daran, dass es noch Gutes auf dieser Welt gibt.
Missandei tat ihr Bestes. Sie erzählte noch weiter, als Dani schließlich einschlief und eigentümliche, halbgeformte Träume aus Rauch und Feuer träumte. Der Morgen graute zu früh.